SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Die chinesische Wollhandkrabbe, die Nilgans, der Waschbär, der Riesenbärenklau, der amerikanische Stinktierkohl oder das drüsige Springkraut. In Deutschland gibt es mindestens 168 invasive Tier- und Pflanzenarten, die unser Ökosystem bedrohen. Aber was tun gegen diese Plagen? Lukas Bosch und seine Frau Jule haben eine ungewöhnliche Antwort gefunden, warum sie nicht einfach aufessen. Zusammen mit einem Gourmet-Koch haben sie das Startup Holy Crab entwickelt. Ihr Motto, if you can't beat them, eat them. Über feines Essen aus invasiven Tier- und Pflanzenarten. Sprech mit Lukas Bosch. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wie schmeckt denn Waschbär?
Waschbär ist tatsächlich also ein Wildtier. Wenn man das in der Küche verarbeitet, je nachdem, wie man es zubereitet, hat es aber am ehesten noch Noten von Reh und Ente quasi. So ein bisschen eine Mischung aus beidem. Ganz spannend.
Und welche invasive Art mögen Sie persönlich am liebsten? Also auf dem Teller?
Also wir haben mit Krebsen angefangen. Und ich glaube, nach wie vor ist, ich bin eigentlich kein riesiger Seafood-Fan, aber ist das für mich tatsächlich immer noch auch so der Ursprungsgedanke, die Ursprungsidee quasi. Und dementsprechend würde ich da ganz klar bei den Flusskrebsen bleiben, ja.
Schmecken die denn anders als Krebse, die wir sonst kennen?
Ja, die Frage ist, welche Krebse wir sonst kennen. In der Regel sind es ja im Prinzip genau die, die wir jetzt eben auch hier invasiv, regional bzw. hyperlokal, könnte man ja sagen, eben vor Ort haben. Ja, also ich meine, das Gros der Speisekrebse, die wir kennen, sind, wenn es Flusskrebse sind, wahrscheinlich diese Art, ja.
Über diese ausgezeichnete Idee, Plagen einfach aufzuessen, sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Lukas Bosch ist Unternehmensberater, seine Frau Jule Zukunftsforscherin und vor 2 Jahren haben sie sich auf die Straße gestellt mit einem Foodtruck, in dem es ganz besondere Speisen gibt. Holy Crab macht aus invasiven Tier- und Pflanzenarten Burger, Pasta oder Suppen. Lukas Bosch ist heute Abend mein Gast. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Das klingt immer so ein bisschen flapsig eigentlich fast, aber es war ein Zeitungsartikel, in dem wir über den roten amerikanischen Sumpfkrebs gestolpert sind, der eigentlich aus Louisiana und anderen Teilen von Nord- und Mittelamerika kommt, ursprünglich heimisch, jetzt aber eben auch tatsächlich seit einigen Jahren im Berliner Tiergarten, im Pritzergarten und weiteren Gewässern in und um Berlin eben sein Unwesen treibt als invasive Art. Und da gab es diesen Zeitungsartikel im Sommer 2018, muss das gewesen sein. Und ein Satz vor allem aus diesem Zeitungsartikel ist uns nicht mehr aus dem Kopf gegangen, nämlich, dass das Grundproblem mit invasiven Arten ist, dass sie im neuen Ökosystem, in das sie quasi verbracht werden vom Menschen, keine Fressfeinde vorfinden. Und das hat uns doch sehr gewundert, wenn es ein essbares Krebsgetier quasi ist, dass es da in Berlin, wenn man das Ökosystem nicht als Biologe, sondern eben als Nicht-Biologe betrachtet, ein bisschen weitergreift, dass es da in diesem Ökosystem keine Fressfeinde geben soll. Ja.
Weil der Mensch ist ja durchaus auch ein Fressfeind.
Der Mensch ist ein Allesfresser, geschichtlich betrachtet. Und letzten Endes, ne, je tiefer man sich damit beschäftigt, kommt man immer an den Punkt festzustellen, dass der Mensch tatsächlich seiner Rolle im Ökosystem als Fressfeind in Teilen vielleicht auch nur noch unzureichend nachkommt.
Ja. Gut, aber wie ist aus dieser Erkenntnis, dass der Mensch durchaus ein Fressfeind der Krebse sein könnte, die Idee geworden, einen Foodtruck daraus zu machen?
Ja, das ist ein größerer Sprung gedanklich vielleicht. Wobei, eigentlich ist er gar nicht so ein riesiger Sprung. Die Frage war letzten Endes wirklich einfach, wie kann man möglichst leichtfüßig, möglichst schnell anfangen? Und da kommt man dann, wenn man über invasive Arten und die Essbarkeit von invasiven Arten philosophiert, eben auch dann mit unserem späteren Mitgründer Andreas, der Hintergrund in der gehobenen Gastronomie hat, da kommt man im Prinzip dann an der Frage vorbei, was macht man denn daraus? Ne? Und ein Foodtruck ist nun mal das, was man potenziell am leichtesten an den Start bringen kann und was einem gleichzeitig, und da haben wir wirklich stark von profitiert, auch das war immer extrem spannend, man ist halt sehr, sehr nah dran an den Menschen, man hat wirklich diesen direkten Austausch. Und das war für uns am Anfang im Prinzip auch eine der Kernfragen. Was passiert eigentlich, wenn man Plagen auf den Teller bringt und dazu auch noch sagt, dass das Plagen sind? Ja, also ich meine, auch dazu kommuniziert, dass das im Prinzip eine Zuschreibung vom Menschen ist und dass die an anderen Orten der Welt natürlich verspeist und vergöttert werden teilweise, ja, also wirklich kultig sind als Lebensmittel. Aber was passiert? Was machen Menschen, was machen Kundinnen und Kunden damit, wenn man ihnen sagt, das ist übrigens eine Plage, die du gerade hier auf deiner Crab Roll hast?
Ja. Zu welchen Gerichten verarbeiten Sie denn die Plagen?
Also in Zeiten der Gastronomie, wie gesagt, angefangen mit Streetfood, waren das wirklich Streetfood-Gerichte, die inspiriert waren von den Herkunftsländern, kann man sagen, der Zutaten, quasi der Rohstoffe. Das heißt, den roten amerikanischen Sumpfkrebs haben wir wirklich relativ klassisch amerikanisch in der Crab Roll verarbeitet, haben da wirklich sehr viel Wert auch auf Handarbeit gelegt. Das heißt, das Brioche, in die Krebse daherkam, war nach eigenem Rezept quasi in einer kleinen Manufakturbäckerei produziert. Die Soßen waren hausgemacht. Das war wirklich tatsächlich sehr, sehr viel Handarbeit, sehr, sehr viel Liebe, sehr, sehr viel Anspruch auch von Andreas, eben unserem Küchenchef. Küchenchef mit drin. Und wir haben uns dann letzten Endes von dort weiterentwickelt, wirklich auch mit dem Ziel, ein Jahr zu experimentieren, haben Catering-Anfragen gehabt, sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Politik, waren auf Streetfood-Festivals, hatten dann tatsächlich zum Herbst, und da muss man sich als Foodtrucker dann auch überlegen, was macht man eigentlich, wenn das Wetter auf Berlins Straßen quasi schlechter wird. Wir hatten an einigen Food-Festivals auch teilgenommen, der Berlin Food Week, der Eat Berlin, und hatten da tatsächlich dann auch zu Hochzeiten 5-Gänge-Menüs, jeden Gang eine andere Plage, und da wirklich im Prinzip das gesamte Repertoire einfach einmal durchgespielt in einem knappen Jahr, von einfachem Streetfood über Event-Catering mit Häppchen auf größeren Kongressen auch, bis hin zum eben Fine-Dining-Setting auf Event-Basis.
Ja. Mit Krebsen ging es los. Zum Herbst haben Sie andere invasive Arten dann auf den Speiseplan gehoben. Nilgans, Nutria ist ein Biber. Mhm. Haben Sie eigentlich auch Arten ausprobiert, die nicht schmecken?
Etliche. Ja, klar.
Welche gehen gar nicht?
Da beschäftigen wir uns jetzt gerade wieder mit. Der Marmorkrebs beispielsweise ist eine invasive Krebsart. Da ist es tatsächlich einfach relativ schwer, das rauszugehen. Beim Graskarpfen haben wir auch länger experimentiert. Da hatten wir dann teilweise Pulled Fish Sandwiches, also inspiriert vom Pulled Pork, wobei der tatsächlich von der Konsistenz und auch von der Kräftigkeit in der Verarbeitung quasi sehr, sehr aufwendig ist. Bei der Nilgans hatten wir auch große Herausforderungen, weil es natürlich einfach zum einen mal eine Nilgans ist, dann zum anderen eine sehr schlanke, sportliche Gans, könnte man sagen. Und die muss man im Prinzip also wirklich sehr, sehr lange auf sehr, sehr niedriger Temperatur garen, damit die überhaupt von der Konsistenz her so wird, dass man sie anspruchsvollen Genießerinnen und Genießern quasi auf den Teller geben kann. Ja.
Welche Reaktionen haben Sie denn von Ihren Gästen bekommen?
Das ist durchaus kontrovers gewesen, aber eigentlich immer positiver als erwartet, kann ich sagen. Ich glaube, die interessantesten Reaktionen sind ja eigentlich die, wenn man im Prinzip dann anfängt zu erklären. Ja, also ich erinnere mich sehr, sehr lebhaft an Szenen, wie wir im Foodtruck standen und tatsächlich dann auch, ich meine, auf Streetfood-Märkten geht es dann auch gerne ein bisschen lauter zu, aus dem Foodtruck rausruft, frische Krebse aus dem Tiergarten, ja, und die Leute laufen unglaublich vorbei und denken, das ist halt ein Marktschreier, ja, und man dann aber sagt, nee, wirklich, kommen Sie her, ich erkläre es Ihnen. Habe ich mir noch ein bisschen Berliner Schnauze zugelegt, ja, muss man. Und das ist eigentlich, das waren die wirklich tollen Momente, wenn man Leuten erklärt, A, wo die Tiere herkommen, B, dass die tatsächlich entnommen werden müssen, gemanagt werden müssen, in Anführungszeichen von EU eben vorgeschrieben. Und aber dann eben auch erklärt, dass da, wo die herkommen, dass sie eigentlich eine Delikatesse sind. Und ich meine, das ist ja die Eingangsfrage, die wir hatten. Die Flusskrebse, die wir hier im Handel klassisch bekommen, wenn man in Feinkostläden schaut und so weiter, sind größtenteils genau diese Art, aber eben aus Zuchtbetrieben, aus China, aus Israel, will da gar nicht über die Qualität jetzt urteilen, aber letzten Endes ist es eben schon absurd, wenn man etwas als Problem vor der Haustür hat, in der besten Qualität, wie man sie bekommen kann, und dann gleichzeitig diese Tiere um die halbe Welt schippert, aus Bedingungen, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, wie ethisch, aber auch von der Qualität her, wie gut das dann im Prinzip noch ist. Ja.
Okay, aber Sie bekommen jetzt Ihre Tiere aus, ja, also Krebse zum Beispiel aus Berlin, aus dem Tiergarten, aber jagen, töten dürfen Sie die ja nicht. Wer macht das für Sie?
Im Falle des Tiergartens ist es eine ganz spezielle Frage, weil die Tiergartengewässer sind ja quasi Parkgewässer. Und egal, wo jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen, es ist in keinem Park Deutschlands erlaubt, einfach mal in den Park zu gehen und seine Angel da auszupacken oder sich selbst irgendwie mit dem Küchensieb als Reuse irgendwie zu versuchen. Ja, also das ist immer Wilderei tatsächlich, so absurd das klingt. Also selbst wenn man jetzt im Tiergarten in Berlin so einen Krebs am Ufer aufsammelt, gilt das quasi schon, das ist auch ein Stück weit Deutschland, ja, als Wilderei. Und deswegen arbeiten wir da im Falle des Tiergartens, beziehungsweise gibt es eben einen Fischer, der von Berliner Senat eine Fangerlaubnis bekommen hat und letzten Endes die großen Mengen tatsächlich, wenn man größere Mengen verarbeiten möchte, die kommen tatsächlich dann gar nicht aus dem Tiergarten, aus dem Britzergarten, sondern eben aus dem Berliner Umland, Brandenburger Seen, Mecklenburger Seenplatte, Havel.
Ja, aber Müritz. Wer beliefert sie?
Fischer tatsächlich. Also die Krebse beziehen wir von Fischereibetrieben oder eben im Falle des Tiergartens von diesem einen Tiergartenfischer, dem Klaus Hidde, die Fangerlaubnis und auch den Auftrag vom Senat quasi hat, dort eben diese invasiven Arten zu managen, wie man sagt.
Waschbären, Nutria, wer schießt die für Sie?
Das sind Jäger. Waschbären sind auch häufig gar nicht geschossen, sondern es Fallenjagd, muss man unterscheiden. Und das sind letzten Endes Jäger, die im Prinzip in ihren Revieren damit dieser Art konfrontiert sind. Es gibt da auch einfach Auflagen, wie viel entnommen werden müssen. Und letzten Endes auch da eigentlich trifft man, wenn man sich richtig ausdrückt, auf offene Ohren, weil im Prinzip ist man nahezu der einzige Abnehmer für diese Arten, die sonst meistens entsorgt werden. Ja.
Aber was macht diese Tiere oder auch invasive Pflanzen so gefährlich für unser Ökosystem, wenn sie denn woanders doch ganz normal vorhanden sind?
wenn man vielleicht mal kurz eintaucht, was sind invasive Arten? Invasive Arten zeichnen sich dadurch aus, dass sie von einem Ort der Welt zu einem anderen Ort der Welt in ein anderes Ökosystem verbracht wurden, immer durch Menschenhand. Das heißt, wir können uns da auch jetzt nicht ganz aus der Verantwortung stehlen, sondern dieses Problem hat zugenommen, seit wir global handeln, seit wir global reisen und so weiter. Und was sie gefährlich macht, ist in dem Fall, wenn sie überhaupt gefährlich werden, das ist nämlich tatsächlich nur in einem Bruchteil der Fälle so, ist, dass sie eben tatsächlich in diesem Ökosystem in eine Nische quasi reinkommen, die aus verschiedensten Gründen offen ist oder die sie sich schaffen und in der sie quasi dann gleich das Ökosystem umbauen zu ihren Gunsten. Ja, das heißt also im Falle der Krebse im Tiergarten kann man schon sagen, das Problem ist, die haben keine Fressfeinde und man versucht im Prinzip Ökosysteme möglichst biodivers zu halten oder zu regenerieren und da sind invasive Arten eben tatsächlich auch laut UN-Bericht 2019 zum Thema Biodiversität eine der 5 Faktoren für unsere rasant sinkende Biodiversität, weil sie eben tatsächlich andere Arten verdrängen.
Ja. Ihre Idee ist also nachhaltig, ist sicherlich auch ein Faktor für den Erfolg des Foodtrucks. Allerdings haben Sie dann durch die Pandemie einen herben Rückschlag erhalten und darüber sprechen wir gleich weiter hier in SWR 2 Tandem. Das Paradies, Eis auf einer Scholle, das ist ein Musikwunsch von unserem Gast heute Abend hier in SWR 2 Tandem. Lukas Bosch hat gemeinsam mit seiner Frau vor 2 Jahren Holy Crap gegründet. Herr Bosch, was ist das für ein Song? Warum haben Sie sich den gewünscht?
Ja, ich hatte gerade Gänsehaut, als wir es gehört haben und ich habe den Song tatsächlich schon tausende Male wahrscheinlich gefühlt gehört. Ich finde, der bringt eigentlich auf eine absurde, einfache und luftige Art und Weise auf den Punkt, in welcher Situation wir in der Welt uns gerade eigentlich befinden und was wir als Menschheit tun. Ja, also im Grunde genommen ist uns ja allen gewahr, man muss die Augen schon verdammt fest zuhalten eigentlich, ja, um nicht zu sehen, was gerade passiert. Und trotzdem verhalten wir uns so ein bisschen so, wie das, was in dem Lied beschrieben wird. Wir essen Eis auf einer Scholle. Und was ich eben jetzt auch gerade wieder rausgehört habe, und es sind so viele Facetten, über die man jetzt hier allein an diesem Song festmachend irgendwie sprechen könnte. Dieses hättest du, würde ich und so weiter, dieses ständige, diese Konjunktiverei, könnte man eigentlich sagen. Das ist ja auch was man, ne, also immer das Auslagern an andere. Die Politik müsste mal, die anderen müssten mal. Meine Branche ist doch nicht die schlimme. Und wenn ich das machen würde, dann hätte ich ja gar nicht mehr. Und also das stellt man ja schon auch häufig fest. Und ich finde, das ist was ein, weiß ich nicht, irgendwas zwischen Schmunzeln, Ratlosigkeit und Wut ist so die Emotion. Ja.
Sie haben den Konjunktiv zum Indikativ gemacht. Holy Crap ist ein nachhaltiges Unternehmen, war zunächst ein Foodtruck, in dem es Gerichte zu essen gab, die aus invasiven Tier- und Pflanzenarten zubereitet wurden. Und 2019 war für Sie ein sehr erfolgreiches erstes Jahr. Sie sind mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden und dann kam Corona. Welche Auswirkungen hatte die Pandemie auf Ihr Unternehmen?
Schon sehr drastische, weil natürlich einfach wir mit einem, muss man ja sagen, Foodtruck quasi gastronomisches Unternehmen schon relativ im Zentrum standen dessen, was nicht mehr ging. Ja, Foodtruck könnte man jetzt sagen, da geht ja trotzdem noch einiges, was man irgendwie Außengastronomie machen kann. Darf man in Deutschland nicht romantisieren, weil ich ja nicht einfach mit dem Foodtruck mich irgendwo an die Ecke stelle und einfach aufmache, sondern immer eigentlich angewiesen bin auf bestimmte Festivitäten oder Standorte, die man eben bekommt. Das heißt, wir mussten im Prinzip in den ersten 2 Wochen oder haben uns entschieden, in den ersten 2 Wochen den Betrieb ziemlich radikal runterzufahren, weil uns sonst die laufenden Kosten natürlich einfach aufgefressen hätten. Und letzten Endes war das aber rückwirkend, glaube ich, eine super Entscheidung. Ein Stück weit haben wir uns in der Zeit auch relativ schnell gesagt, naja, ich meine, was wir bisher gemacht haben, war, dass wir aus einem Problem ein Potenzial gemacht haben und so haben wir versucht, auch mit dieser sehr einschneidenden Situation umzugehen, haben dann umgesattelt auf Produkte, die wir jetzt im Handel auch schon platzieren konnten. Das heißt, wir produzieren jetzt Lebensmittel oder lassen das produzieren das in Kooperation mit anderen. Und letzten Endes muss man sagen, war das ein, muss man sagen, sehr abruptes und vielleicht auch leicht verfrühtes Ende dieser einjährigen Testphase, die wir uns auch quasi gegeben haben, auferlegt haben. Und letzten Endes hat sich das, glaube ich, ganz gut gefügt. Ja, also in gewisser Weise muss man ja, wenn man drauf guckt und sagt, man möchte einen nachhaltigen Impact haben mit einem Unternehmen, sich auch realistisch die Frage stellen, wie gut ist zum einen ein Foodtruck, um ein Thema klar zu machen, um auch Klarheit über ein Thema, wie es in der Bevölkerung eben angenommen werden kann, zu bekommen. Und da muss man sich aber die Frage stellen, wie groß ist der Impact jetzt wirklich, wenn man mit einem Foodtruck in Berlin ein Thema bespielt. Ja, und so gesehen ist letzten Endes dieser Umstieg auf Handelsprodukte einer, der sehr schnell kam und sehr abrupt vollzogen werden musste, aber durchaus einer, der in die richtige Richtung zeigt.
Was sind das für Produkte? Also was haben Sie schon auf den Markt gebracht? Was wollen Sie noch auf den Markt bringen?
Genau, also gestartet sind wir tatsächlich eben auch wieder in unserem Namen getreu mit Seafood und zwar mit einer Krustentierart der chinesischen Wollhandkrabbe. und haben die tatsächlich mit einem befreundeten Startup, Jay Kinski, machen tolle Brühen im Prinzip, ja. Also kochen alles Mögliche stundenlang ein, gibt ein tolles Aroma dann, wird abgefüllt in eine Flasche und wir haben mit denen eine Krabbenessenz gemacht, im Prinzip auf Basis des Rezeptes, das wir in der Küche auch immer schon angewendet hatten, um die ganzen Krebskarkassen, man brüht die Krebs ja, um dann die Krebsschwänze rauszunehmen, um die quasi nochmal zu verwerten. Da kann man tolle Soßengrundlagen für Pastagerichte, für Reisgerichte, asiatische Küche, italienische Küche, kann man da super Grundlagen quasi machen. Und da haben wir im Prinzip tatsächlich Wollhandkrabben in die Flasche gebracht, kann man sagen, ja.
Was steht noch auf dem Plan? Was soll noch kommen?
Genau, wir gehen jetzt gerade stark in Richtung Fisch und sind gerade in den letzten Zügen eigentlich ein Fischprodukt zu entwickeln, was dann tatsächlich uns ein Stück weit auch aus der Nische, die wir mit Seafood natürlich irgendwie immer auch mitschleifen, eher in den Massenmarkt bringt. Wir arbeiten an einem Fischprodukt, was tatsächlich die breite Masse begeistern kann oder was das Potenzial hat, eben tatsächlich sehr, sehr häufig auf den Teller zu kommen. Ein Klassiker im Fischbereich. Ich mache es jetzt so kryptisch, weil ich tatsächlich auch noch nicht sagen kann, was es genau ist. Aber es geht letzten Endes genau darum, unserer Philosophie folgend, Fischarten nutzbar zu machen, die tatsächlich aus ökologischen Gründen ohnehin aus dem Ökosystem entnommen werden müssen, weil sie Überpopulationen ausbilden. Und da die Brücke zu schlagen, zu sagen, das müssen wir eigentlich nicht entsorgen, sondern das können wir ordentlich verwerten und da können wir wirklich was Leckeres draus machen.
Wo wird es denn diese Produkte zu kaufen geben oder gibt es sie schon zu kaufen?
Genau, also die Krabbenessenz ist teilweise schon auch im stationären Handel zu haben.
In Feinkostgeschäften oder auch in Supermarktketten?
Genau, also Feinkostgeschäft fällt mir jetzt tatsächlich eben in Bayern die Dahlmeier-Kette ein, die Dahlmeier-Filialen, da sind wir jetzt quasi gelistet. Es sind aber auch schon in einigen Edeka-Filialen oder zum Beispiel auch in den City-Märkten oben an der Ostsee, sind drei große wirklich Lebensmittelmärkte. Und das wird jetzt eben stärker und stärker kommen, dass wir auch im stationären Handel sind. Zum Beginn haben wir das tatsächlich eben in dem Online-Shop von unserem Kooperationspartner Jay Kinski vor allen Dingen vertrieben.
Wie groß ist denn die Zielgruppe? Also diejenigen, die dieses Bewusstsein beim Einkauf haben, dass sie dem nachhaltigen Produkt den Vorzug geben vor einer anderen Fischessenz, einer anderen Brühe, einem anderen Fischprodukt?
Grundsätzlich muss man sagen, Fisch ist immer deutlich größer als Krustentier in Deutschland. Und letztlich, wenn man jetzt überlegt, die nachhaltigen oder die nicht nachhaltigen Anteile von so einer Zielgruppe, genau zahlenmäßig kann ich es Ihnen nicht sagen. Aber ich glaube, was relativ klar ist, und da muss man auch noch nicht mal der wahnsinnig große Statistiker sein, ist, dass der Anteil derer, die darauf mehr achten, stark wächst. Letzten Endes, gerade wenn man sich im Fischbereich umguckt, gab es jetzt ja auch diese Netflix-Doku Seaspiracy, die nochmal sehr, sehr deutlich gemacht hat, was eigentlich in der Fischereiwirtschaft los ist. Wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, fragt man sich immer, warum das überhaupt noch so schockierend sein kann, weil es eigentlich klar ist, aber letzten Endes ist es eben oder zeigt es, dass es das in der Breite der Bevölkerung noch nicht so präsent ist, welche Probleme es da gibt. Und dementsprechend sind wir da eigentlich guten Mutes, dass letzten Endes mehr und mehr Konsumentinnen und Konsumenten da einfach auch einen noch stärkeren Fokus drauf legen als ohnehin schon.
Aber Brecht hat mal gesagt, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Muss man sich einen nachhaltigen Konsum auch leisten können?
Also letzten Endes muss man ihn sich leisten können, wenn er teurer ist. Aber ich glaube, die große Frage ist, muss er denn teurer sein? Also bei dem Fischprodukt, das wir gerade entwickeln, sind wir an dem Punkt zu sagen, wir wären da wahrscheinlich an einem Preispunkt, wo ich nicht mehr sagen würde, das kann man sich nur noch leisten, wenn man irgendwie jetzt zur gehobenen Mittelschicht gehört, sondern das kann sich prinzipiell mal jeder leisten. Ich glaube, die Grundfrage, die man sich stellen muss, ist, müssen Lebensmittel einen gewissen Preis haben, um vertretbar hergestellt zu werden? Ich meine, diese Debatte um Milch zum Beispiel hat man ja seit Jahren eigentlich immer wieder. Und auf der anderen Seite muss man sich aber, finde ich, genauso die Frage stellen, müssen nachhaltige Produkte denn zwangsläufig teurer sein? Liegt es zum einen vielleicht an dem Nischenstatus, den sie jahrelang eben leider gefristet haben? Und eine kleine Produktionsmenge ist immer teurer als eine große Produktionsmenge, nicht nur im Lebensmittelbereich so. Und grundsätzlich ist es aber, glaube ich, auch so, wenn wir jetzt drauf gucken, was wir da tun, ist ja die Grundfrage, das Nachhaltigste, was ich in puncto Lebensmittel machen kann, ist ja eigentlich das zu verwerten, was ohnehin da ist und was vielleicht sowieso weg muss.
Und was sonst im Müll landen würde.
Richtig, genau. Und da ist natürlich dann wirklich, finde ich, die wichtige Frage oder die wichtige Frage, die man aufmachen muss, ist das denn zwangsläufig so, dass nachhaltige Produkte immer teurer sind als die in Anführungszeichen nicht nachhaltigen, wobei das in diesen absoluten Größen gesprochen ja auch schon eine Frage ist. Also gibt es nachhaltige und nicht nachhaltige? Ist das nicht eher was relativ ist? Ja.
Sie sind von Hause aus Unternehmensberater, Ihre Frau ist Zukunftsforscherin und Sie haben sich auch grundsätzlich Gedanken gemacht über nachhaltige Geschäftsmodelle. Daraus ist ein Buch entstanden. Darüber sprechen wir gleich. Wir wollen vorher aber noch einen Song hören, den Sie sich gewünscht haben. Mac Miller und Good News. Erzählen Sie mal was dazu.
Das ist tatsächlich ein Song, der mich immer einfach in eine sehr gute Stimmung versetzt. Und letzten Endes kann man sich ja die Welt angucken und man kann nur das Schlechte sehen und man kann sich die Welt angucken und man kann versuchen, das zu sehen, was vielleicht schon gar nicht so schlecht läuft, im Sinne von den Good News eben. Und am liebsten sind mir Good News, die zeigen das, was vorangeht. Und Das ist der Song für mich.
Essen aus invasiven Tier- und Pflanzenarten, das ist nicht nur ein kulinarisches Experiment, sondern auch ein nachhaltiges Unternehmenskonzept, das Lukas und Jule Bosch gemeinsam mit dem Koch Andreas Michelos vor 3 Jahren entwickelt haben. Und sie haben sich zudem generell Gedanken darüber gemacht, wie Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammenpassen. Ökonomie heißt ihr Buch mit dem Bindestrich zwischen Öko und Nomie. Und auch über das möchte ich heute Abend mit Lukas Bosch sprechen. Herr Bosch, Ihr Unternehmen Holy Crap, das klingt zwar exotisch, ist aber kein Exot, wenn man sich Ihr Buch anschaut. Sie haben in dem Buch noch viele weitere Beispiele zusammengetragen von ökologisch verantwortlich handelnden UnternehmerInnen. Was ist das Charakteristische für diese Unternehmen?
Ich glaube, gerade das, was wir auch vor dem Song besprochen hatten, das ist letzten Endes ein Kratzen an Grundfragen, an Grundannahmen. Ja, also muss ein nachhaltiges Produkt immer teurer sein als eins, das weniger nachhaltiger ist? Muss der nachhaltige Pullover immer kratziger sein als der nicht nachhaltige? Das sind so eigentlich dieses Kratzen an Grundfragen und letzten Endes die größte aller Grundfragen. Muss denn Wirtschaft eigentlich immer, wenn überhaupt eine Wertung dahinter ist, das Böse sein? Oder kann ich mit Wirtschaften, mit Geschäftsmodellen nicht tatsächlich eigentlich im Einklang und vielleicht sogar dann etwas Positives in Ökosystemen, in unserem planetaren Lebensumfeld quasi bewirken?
Aber warum
Weil das wäre letzten Endes ja die Wachstumsbarriere, die wir uns im Kopf alle immer bauen. Ja.
Aber warum ist das so? Also warum ist diese Grundannahme, dass Ökologie und Ökonomie eigentlich unvereinbar sind, so in uns verankert?
Ich glaube, wenn man sich die letzten 150, 200 Jahre Wirtschaftsgeschichte anguckt, kommt das nicht von ganz ungefähr. Und ich würde es auch gar nicht von der Hand weisen, dass die Wirtschaft da doch eher ein negativer Einflussfaktor ist als ein positiver. Man muss sich dann wieder vergegenwärtigen, die Wirtschaft an sich ist ja auch kein negativer Einflussfaktor, sondern letzten Endes sind wir alle das, die wir permanent Dinge kaufen, ja, Dinge konsumieren und natürlich mit jeder Sekunde, die wir leben, irgendwie einen Fußabdruck hinterlassen. Allein schon dadurch, dass wir atmen und essen und trinken und uns bewegen und so weiter. Gleichzeitig ist aber, finde ich, so ein Stück weit eigentlich daraus die Frage abzuleiten, welche Verantwortung haben Unternehmen eigentlich? Also ich meine, wie bescheuert ist es, wenn ein Produkt, das ich als Unternehmer an den Markt bringe, meine Kundinnen und Kunden vor die Frage stellt, möchte ich mein Leben jetzt genießen oder möchte ich es in Zukunft genießen? Ja, und im Prinzip vor diesem Trade-off, vor dieser Frage, stehen wir ja eigentlich bei den allermeisten Produkten.
Und oft sind wir, wie ich festgestellt habe, an mir selber auch gar nicht so informiert. Also Sie haben ein Beispiel im Buch, Thomas Krämer und seine Kaugummimarke Forrest Gump. Ich habe dieses Beispiel ganz bewusst rausgepickt, weil es auf den ersten Blick so unwichtig erscheint, welches Kaugummi wir uns in den Mund stecken. Aber was ich nicht wusste, ist, woraus die gängigen Marken bisher hergestellt sind.
Das ist schockierend, ne?
Es ist Plastik.
Richtig, ja. Also die Kaumasse, die hinten, wenn man eine Kaugummipackung gerade zur Hand hat, die hinten drauf bei den Inhaltsstoffen steht, das ist Plastik im Prinzip. Das ist erdölbasiert. Und somit eigentlich allein schon, wenn man es gesundheitlich betrachtet, da gibt es jetzt gerade eben Studien, die dazu auch angefertigt werden, da muss man so ein bisschen drauf gucken, von wem die natürlich auch kommen, ja, immer geprägt von Interessen, auch jede Studie, die eigentlich erscheint, ja, fast jede Studie. Aber letzten Endes mal ganz faktisch gesprochen, ist diese Kaumasse in Kaugummis erdölbasiert, das heißt, wir schieben uns eigentlich da permanent ein Stück Plastik in den Mund, kauen darauf rum und selbst wenn man diese möglichen gesundheitlichen Folgen, ich drücke mich da jetzt auch bewusst vorsichtig aus, diese möglichen gesundheitlichen Folgen ausklammert. Selbst dann habe ich natürlich eigentlich eine große ökologische Fragestellung, weil A, möchte ich vielleicht nicht unbedingt das Erdöl, wenn schon nicht in mir haben, dann auch gar nicht irgendwie tatsächlich dafür extrahieren. Wenn ich es entsorge, habe ich eigentlich das nächste Problem, insbesondere wenn es auf der Straße ausgespuckt wird. Also da kann man sich auch angucken, wie viel deutsche Stadtreinigungen quasi im Jahr für Kaugummibeseitigung ausgeben. Und da hat der Thomas Krämer mit Forrest Gump eins der Beispiele aus dem Buch, wir haben da mit über 20 Unternehmerinnen, Aktivistinnen, Expertinnen gesprochen, hat da einfach wunderbar vorgelegt und geht eigentlich den Schritt zurück und sagt, woraus war Kaugummi denn früher? Nämlich aus Baumsaft, ja, also eigentlich ein Naturprodukt früher mal gewesen und macht seine Kaugummis jetzt wieder daraus, hat den schönen Effekt, dass ich selbst kein Plastik mehr in den Mund schieben muss, hat den schönen Effekt, dass die Stadtreinigung das eigentlich gar nicht mehr wegkärchern muss, wegkratzen muss, weil sich es zersetzt, ja, es zersetzt sich, es ist dann auch kein Problem mit Mikroplastik im Grundwasser und nichts und der tolle Effekt eben, wenn man über Ökosysteme nachdenkt, diese Bäume, die man braucht, um diesen Baumsaft dann zu generieren, die wachsen sehr, sehr langsam. Und dementsprechend kann ich das eigentlich nur in einem Bestandswald abbauen. Das heißt also, er arbeitet dort in Mittel- und Südamerika mit lokalen Communities zusammen und hilft denen dort durch eine Bewirtschaftung eigentlich die Regenwälder zu bewahren, weil ich tatsächlich, es wäre wirtschaftlich völlig sinnlos zu sagen, ich mache das jetzt platt und baue eine Plantage. Das würde 20 bis 30 Jahre dauern, bis ich überhaupt einen Ertrag hätte.
Welche Unternehmerinnen und Unternehmer haben Sie besonders beeindruckt bei der Recherche fürs Buch?
Die haben mich natürlich alle beeindruckt. Und ich glaube, je nachdem, wenn man jetzt einfach ein paar Aspekte quasi rausgreift, gab es natürlich einfach so ein paar Peaks, wo ein paar Spitzen, wo bestimmte, gerade die Widersprüche, die wir vorhin auch schon hatten, die da besonders beleuchtet werden. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel einen Laurin Hahn von Sono Motors, ein bayerisches Startup, mittlerweile auch echt groß für ein Startup, anschaue, der direkt nach seinem Waldorfschulabschluss, muss man sich auch vergegenwärtigen, quasi als frisch gebackener Abiturient hingeht und sagt, warum geht das eigentlich nicht, dass ich ein Auto mit Solarpanelen verkleide, dass sich dann quasi selber auftankt, wenn es in der Sonne parkt. Ja, also der war inspiriert von Autorennen, die es in Australien durch die Wüste gibt, wo seltsame Gefährte quasi dieses gesamte Autorennen über hunderte von Meilen nur angetrieben durch Sonnenenergie. Und davon haben wir ja nun mal nahezu unendlich. Das ist ja völlig absurd, welche großen Energiemengen wir zur Verfügung haben, wenn wir das mal nutzen würden. Und der entwickelt jetzt tatsächlich und mit den nächsten Jahren an den Markt bringen, ein handelsübliches Kfz, ja, das sich über Sonnenenergie bis zu 30 Kilometer Reichweite am Tag saugt. Ich meine, parken in der Sonne wird plötzlich wieder sehr attraktiv. Ja, da wird man sich um andere Parkplätze streiten.
Spannend finde ich auch die Geschichte von Hans-Dietrich Reckhaus. Der hat ein Familienunternehmen, da wird eigentlich, und zwar schon seit Generationen, Insektenvernichtungsmittel produziert. Und diese Firma steht gerade vor einer unglaublichen Transformation.
Das ist tatsächlich ein spannender Case und zeigt vielleicht auch auf, also wir haben tatsächlich auch uns Mühe gegeben in der Recherche, nicht nur diese typischen Startup-Cases rauszusuchen, sondern eben tatsächlich auch bestehende Unternehmen, in seinem Fall eben in zweiter Generation. Sein Vater hat dieses Unternehmen aufgebaut und hat als Chemielaborant quasi Insektenvernichtungsmittel hergestellt. Er stellt diese jetzt auch weiterhin her, quasi in zweiter Generation, aber hat halt tatsächlich einen radikalen Bruch ein Stück weit auch angezettelt mit der Übernahme oder mit der Nachfolge, weil er eben neben diesen Insektenvernichtungsmitteln, die er ganz, ganz klar kennzeichnet mit ähnlichen Hinweisen wie die auf Zigarettenschachteln, dieses Produkt tötet wertvolle Insekten, steht da nämlich ganz groß drauf, aber eben tatsächlich das Portfolio erweitert und aktuell stark erweitert um Insektenrettungsprodukte, weil er letztlich sagt, wir leben im riesigen Artensterben gerade, angeführt von dem Insektensterben, wir können tatsächlich ohne diese Insekten auch gar nicht leben. Ja? Also möchte er eigentlich in dieser Rolle Menschen zu helfen, dass halt die Insekten nicht im Haus sind, nicht unbedingt dazu beitragen, dieses Massensterben noch anzuheizen. Und letzten Endes baut er jetzt Insektenrettungsprodukte, zum Beispiel eine Fruchtfliegenfalle, Fruchtfliegenlebendfalle, mit der ich eben dann die Fruchtfliegen loswerde, ohne sie zu töten. Ja.
Dieses Beispiel zeigt, dass sich Unternehmen auch verändern können, also auch bestehende Unternehmen verändern können zu mehr Nachhaltigkeit und Ökologie. Gibt es eigentlich etwas, was typisch ist für all diese ökologischen Unternehmer? Also kann man den Motor auf einen Nenner bringen?
Auf einen Nenner sicher nicht, sonst hätten wir nicht dieses ganze Buch geschrieben, um genau dieser Frage nachzugehen. Es gibt ganz, ganz viele Punkte, die man rausgreifen kann. Ich glaube, grundlegend ist halt tatsächlich diese Frage, die gestellt wird, muss Wirtschaft zwangsläufig irgendwie ein Übel sein oder kann ich nicht mit einem Geschäftsmodell etwas zum Positiven bewirken? Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass ich weniger schlecht bin, was man ja häufig gerade sieht, sondern eigentlich fast durchs ganze Buch weg eben, dass ich tatsächlich unterm Strich positiv bin. Nicht nur weniger negativ. Das ist ja im Prinzip das, was wir mit Nachhaltigkeit häufig als zu sagen, wir versuchen unseren negativen Impact zu minimieren. Und die Grundfrage, die dort gestellt wird, und das ist eine, die Kreativität freisetzt, die Wachstum freisetzt, die Motivation freisetzt, kann ich nicht tatsächlich unterm Strich positiv sein.
Aber müsste nicht eigentlich auch die Politik die Richtung vorgeben, beziehungsweise die Rahmenbedingungen schaffen?
Jetzt sind wir wieder in dem Konjunktiv, den wir vorhin im Lied auch schon gehört haben, ne? Müsste nicht und die Politik. Und ich bin vollkommen bei Ihnen, die Politik müsste und die Politik müsste nicht nur, die Politik muss vorlegen. Natürlich muss auch jeder Einzelne und so weiter und so fort. Ich glaube letztlich, die Wirtschaft ist ein riesiger Hebel. Und ich glaube letztlich, ja, wenn es niemand sonst tut, wir haben halt nur noch diese knapp 10 Jahre, müssen wir jetzt gucken, wie wir die Hebel greifen, die wir haben. Und ich glaube, da ist die Wirtschaft eigentlich gerade der größte Hebel, den wir haben. Wir müssen tatsächlich nur aufhören, Nachhaltigkeit als einen Kostenfaktor zu betrachten. Wir müssen aufhören, Nachhaltigkeit ständig dieses Verzichtsimage zu geben. Verzicht würde funktionieren, aber offensichtlich tut das nicht, weil niemand Bock drauf hat, ja. Und letzten Endes müssen wir gerade im wirtschaftlichen Bereich Nachhaltigkeit als ein Business Case sehen. Ja, so böse das vielleicht in den Ohren vieler klingt, so gut, dass es in dem, wie ich es sage, gemeint, weil letzten Endes heißt das dann nicht, dass ich es irgendwie ausführe, sondern das heißt wirklich, dass ich versuche, drüber nachzudenken, versuche, über diese Hürde drüber hinwegzukommen, zu sagen, es muss immer negativ sein, wenn ich irgendwo wirtschafte.
Herr Bosch, Sie sind Unternehmensberater von Hause aus, also Sie begleiten Unternehmen in Transformationsprozessen. Welche Beobachtungen haben Sie gemacht? Ist der Wunsch nach Wandel in den Unternehmen gewachsen?
Der Wunsch nach Wandel ist, glaube ich, immer da. Die Frage ist ein Stück weit, wo er herkommt. Ja, also die letzten Jahre haben wir ganz, ganz stark über Digitalisierung gesprochen. Und das war auch im Prinzip eigentlich der Grundtenor in allen Projekten. Es waren immer Projekte, die irgendwie mit Digitalisierung zusammenhingen. Und ich glaube, das Spannende, wenn man jetzt eben anschaut, ist, dass sich das, also Digitalisierung geht nicht weg. Ja, das würden sich zwar auch viele wünschen, aber so ist es nicht. Ich glaube aber letzten Endes, dass wir in einer ganz, ganz spannenden Phase sind, weil letzten Endes ist Nachhaltigkeit mindestens so disruptiv wie die Digitalisierung, im Positiven wie im Negativen. Ja, also Disruption hat ja auch immer was Positives, kreative Zerstörung, Schumpeter, verändert sich was, Weiterentwicklung. Und dementsprechend beschäftigt Nachhaltigkeit natürlich auch Unternehmen ganz, ganz stark. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man jetzt gucken muss, dass es nicht nur dieses Verzichts- und dieses Kostennarrativ ist. Ja, also Nachhaltigkeit darf eben nicht nur in der Corporate Social Responsibility, in der PR und in der Compliance, also im Befolgen von Regularien aufgehoben sein, sondern eigentlich müssen wir gucken, wie wir Nachhaltigkeit und Innovation zusammenbringen. Diesen Sprung müssen wir jetzt machen, weil sonst machen wir bald gar keine Sprünge mehr.
Aber da reagieren Unternehmen ja auch oft auch auf Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden. Also wie groß sehen Sie die Macht des Konsumenten?
Enorm groß, irre groß. Ja. Die Frage ist immer, wie macht man sich als Konsumentin bemerkbar? Und die Frage, die ich mittlerweile viel eher stellen würde, ist, einfach weil ich tatsächlich mehr mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenarbeite als mit KonsumentInnen tatsächlich, oder wo ich da einen größeren Hebel sehe, ist tatsächlich der Punkt, ich glaube, man sollte KonsumentInnen nicht unterschätzen. Es ist immer auch abhängig von dem Angebot, das wir gemacht wird. Ne? Und ich glaube, also was ich vorhin schon mal sagte, letzten Endes dürfen Unternehmen KundInnen nicht vor den Trade-off stellen, zu sagen, möchte ich mein Leben jetzt genießen oder möchte ich es später genießen. Und das ist aber genau das, was getan wird, wenn ich eben Produkte verkaufe, die im Prinzip unsere Zukunft aufs Spiel setzen. Ja? Für den Genuss, der jetzt da ist, den wir auch alle haben wollen und den wir auch alle haben sollten. Ja.
Die Zukunft sitzt an unserem Frühstückstisch, schreiben Sie in Ihrem Buch.
Wir haben einen Sohn, der wird 5 dieses Jahr. Und wenn ich mir die Prognosen anschaue, möchte ich eigentlich in den Momenten, wo ich mir das vergegenwärtige, möchte ich nicht in seine Haut stecken. Das Verrückte ist aber tatsächlich, je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man, die Zukunft sitzt eben auch nicht nur in Form unseres Sohns am Frühstückstisch, sondern diese Szenarien, die werde auch ich in Zukunft erleben, wenn wir nicht höllisch aufpassen. Und deswegen müssen wir alle was tun. Ja, und deswegen sollten wir aber versuchen, das trotzdem irgendwie nicht mit diesem reinen Verzichtsnarrativ zu tun, sondern wir sollten sagen, wo liegen denn eigentlich die großen Chancen, die großen Hebel? Wie können wir es nicht nur schaffen, weniger schlecht zu sein, sondern wie können wir mit einer Transformation das zum Besseren wenden, und zwar für uns, für den Planeten, den wir brauchen. Und ich glaube, vor dieser großen Frage stehen wir gesamtmenschheitlich gerade.
Ökonomie, so heißt das Buch, das Lukas Bosch gemeinsam mit seiner Frau Jule geschrieben hat, erschienen im Campus Verlag. Über dieses Buch und sein eigenes nachhaltiges Unternehmertum mit Holy Crap haben wir heute Abend gesprochen. Lukas Bosch, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke schön. Tolles Gespräch.
Redaktion der Sendung hatte Cornelia Bach. Die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt mit Musikwünschen meines Gastes. Und für die Technik war Thomas Lenzen verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.